Servus bei Bayern Absolut. Ich bin der Mani. Willkommen zum ersten Teil von einer sechsteiligen Serie, nämlich Bayerns Könige. Einer davon war nicht wirklich ein König, sondern er war Prinzregent. Aber wir beschäftigen uns über die 112 Jahre, was er jeder Einzelne gemacht hat, um ein bisschen ein Gefühl dafür zu kriegen, weil schließlich sind wir heutzutage oft ja nur so stolz auf die vergangene Zeit, aber außer Ludwig II. Kennt man manchmal nicht mehr viel. Das ändert man und drum geht's heute los mit dem ersten bayerischen König, an Max den Ersten Josef. Und ich freue mich jetzt auf ein Gespräch mit dem Sigi. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Ohren. Grüß dich, Sigi, habe dir ein königlicher Gruß an dich.
Grüß dich, Mani, heute wird's wieder königlich.
Königlich, wobei jetzt weiß ich gar nicht, ob ich gerade Gotteslästerung betrieben habe. Darf ich einen königlichen Gruß überhaupt ausrichten?
Das darfst du schon machen, das aber du darfst nicht König sagen.
König?
König.
König
darfst, König darfst nicht sagen.
König sagt man ja auf Hochdeutsch, gell?
Oder so.
Und auf Bayerisch spricht man es Kini.
Genau.
Der Kini.
Oder der König.
Der König.
Das kannst du dann auch mal sagen.
König. Ja, Kini ist nur ein bisschen bayerischer als bei König.
Da gibt es ja ein Lied.
Ein Lied?
Der Königsjodler.
Na, hör auf.
Vom Friedel Fesel. Kennst du den nicht?
Nein, also jetzt vom Titel her nicht. Leider nicht.
Der Königsjodler vom Friedel Fesel. Leute, hört euch das an. Ein gar königlich Lied.
Okay, da vertrauen wir mal an Sigi. Max, der erste Josef, man darf übrigens auch, um es gleich zum Song Max Josef, darf man sagen, also das ist offiziell erlaubt. Es geht hier nämlich um den Maximilian den Ersten, Maria, Michael, Johann Baptist, Franz de Paula, Josef, Kaspar, Ignatius, Nepomuk.
Schön, dass du das sagst.
Alles klar.
Ich habe es mir extra aufgeschrieben, weil das merkt sich kein Mensch.
Aha.
Und jetzt wollte ich das anbringen, aber schön, dass das du das gesagt
aber
hast.
Aber wenn du das weißt, dann weißt du mehr als wir die meisten anderen.
Franz,
es ist zwar wo vielleicht überflüssig.
Ja, wo kommt denn Franz de Paula her?
Das weiß ich nicht, aber ich habe gesehen, dass von seinen Vorfahren ein paar das auch schon drin gehabt haben. Mhm. Franz de Paula. Aber so genau habe ich es nicht nachgeschaut. Das ist ja überhaupt so. Also in den Zeiten, wo die regiert haben und dann noch dazu die Vordynastien von denen, da ist ja so viel passiert überall.
Ja.
Da kannst du gar nicht alles nachschauen. Ich habe mir zum Beispiel geschaut, wo kommt denn der Max überhaupt her? Weil man immer hört, ja, der kommt eigentlich gar nicht aus Bayern, sondern der kommt aus der Pfalz. Und dann habe ich mich durchgeklickt auf wie zu bis ins 13. Jahrhundert oder 14.
Ja, und wie ist der dann König geworden?
Ja, das ist die große Frage, gell?
Gell. Okay.
Das ist die große Frage. Magst du zuerst vielleicht wissen, wie er überhaupt Herrscher von Bayern geworden ist, bevor er König geworden ist?
Ja, verzeih. Du hast dich bestimmt wieder sakrisch gut vorbereitet.
Ja, ich habe mir ein bisschen eingelesen, natürlich, damit wir ein bisschen so ein Gefühl dafür kriegen. Also der Max Josef, das war so der erste König. Das war der, der es taktisch geschafft hat, Bayern zum Königreich zu machen. Das war ein Modernisierer von Bayern, von der Staatsstruktur. Und er war auch ein Bürgerkönig.
Das stimmt, der war recht nah, gell? Der war bis sehr beliebt.
Ja, der hat sich ja unter das Volk auch gemischt, ist spazieren gegangen und hat sich mit den Leuten unterhalten. Aber jetzt gleich mal zu deiner Frage, wo kommt der überhaupt her? Und jetzt springe ich ganz weit zurück. Also wir wissen, 1806 ist Bayern Königreich geworden und jetzt springen wir zurück ins 14. Jahrhundert.
1806, ich habe gelesen, am 1. Januar, also geradeaus.
Genau, geradeaus am 1. Januar.
Und weißt, was
hast du gut gelesen?
Ja, ich habe es mir sogar gemerkt, stell dir vor, ohne aufschreiben. Und weißt du, warum ich mir das gemerkt habe?
Nein, erzähl.
Wir müssen unbedingt jetzt wirklich irgendwann einmal
eine Folge machen
über das Jahr 1860. Weil wir das gelesen haben, 1806, wenn du das 06, wenn du das umdrehst, da kommst du auch wieder auf die Zahl 1860. Jetzt bin ja ich kein so ein also weit entfernt von irgendeinem, wie nennt man das, autistischem Verhalten oder irgendwie sowas. Aber das fällt alle auf. Gell?
Irgendwie, du hast eine Verbindung einfach zu den 60er, obwohl du kein Fan bist.
Ja, wir müssen ja da die Bayern Absolutstraße Nummer 1 wieder implementieren.
Weißt du was, machen wir mal eine Folge über das Jahr 1860.
Das machen wir.
Und du tragst die Sachen zusammen.
Das machen wir. Da gibt es ja so viel, da müssen wir ja, glaube ich, zwei Folgen drauf machen.
Aber jetzt sind wir beim Max Josef.
Genau, königlich.
Ich weiß nicht, dass uns zum Schluss Zeit ausgeht. Du, es gibt so viel zum Verzeihen und ich hoffe, dass wir die wichtigsten Sachen erschlagen.
Gut, dann heute mal.
Hältst du den Mai?
Na, kommst du ein. Ich grätsch dann wieder rein, wenn es wieder unnötig ist.
Grätsch eine, wenn es gerade unpassend ist. Also 1806, am wann?
Königreich, 1. Januar.
Ja, super. Und jetzt gehen wir weit zurück. Und zwar ins 14. Jahrhundert. Im 14. Jahrhundert, und zwar genau 1329, hat es einen Vertrag gegeben und damals ist Bayern aufgespalten worden. Also es hat das Kurpfalz-Bayern gegeben, da in der Oberpfalz und in Rheinpfalz und halt das Bayerische um München, sagen wir mal, als Hauptsitz, dieses Stammgebiet. Und dann haben sich halt die Wittelsbacher damals entschieden und dem Kaiser Ludwig IV., der Bayer, der hat gesagt, na gut, dann teilen wir das jetzt halt auf, dann macht man zwei Wittelsbacher Linien, und zwar die pfälzische Linie und die bayerische Linie. Und die haben damals eben in diesem Vertrag dann vereinbart, dass wenn irgendwann einmal eine Linie ausstirbt, also dass da kein männlicher Nachkomme kommt, dann ist die andere Linie erbberechtigt.
Mhm. So, um dem Inzest vorzubeugen.
Um den Inzest vorzubeugen.
Ja, weil wenn es zwei parallel, die sich separat entwickeln, dann ist vielleicht mit dem Inzest nicht so schlimm.
Das überfordert mich jetzt ja gerade mental.
Also ja, wurscht, vielleicht.
Weiter geht's in die Historie. Oder es fördert es ja gerade, weil es dann hin und her heiratet. Weiß ich jetzt nicht, kann ich nicht sagen. Auf alle Fälle, wenn du es so legst, 1321 der erste Vertrag. Und dann kommt dieser Max Joseph, der Erste, der König, kommt genau aus dieser Pfälzer Linie. Weil nämlich in Bayern keine Nachkommen mehr da waren.
Aha. Keine männlichen. Okay, wie kommt das?
Genau, wie kommt das? Es hat dann Max den dritten Josef gegeben, der in Bayern in Minger der Chef war und der war kinderlos. Mhm. Der hat 1777 ist der gestorben und bevor er gestorben ist, hat er diesen Vertrag, den die damals, wie viel, 400 Jahre, über 400, so 450 Jahre vorher geschlossen haben, haben sie erweitert. Und zwar haben die dann in dem Vertrag quasi beides wieder vereint. Dann haben sie gesagt, Bayern und die Pfalz wird wieder eins.
Genau.
Dann ist der kinderlos gestorben und dann ist schon der von der Pfalz umgekommen. Das war der Karl Theodor. Also das war schon kein Bayern jetzt so gesehen. Dann hat der aber auch keine ehelichen Nachkommen nicht gehabt. Also ein Haufen Uneheliche und ich glaube, sein Bruder ist auch vorher schon gestorben. Also der Pfalzer, die was geholt haben, quasi wieder keine Erben. Dann haben sie aus einer weiteren Nebenlinie in der Pfalz jemanden holen müssen, der wo das übernimmt. Und das war dann der König Max der Erste Josef. Der Bude hat gar nicht gewusst, dass der mal König von Bayern wird. Der war ja bloß irgendeine Nebenlinie in Wittelsbach.
Ich glaube, der Bruder hätte ja eigentlich König werden sollen.
Alex. Ja, das war die Linie da hinten, hat er am Anfang noch gar nicht gewusst, dass die überhaupt König wird. Der Bruder hätte die Herrschaft da in dem Gebiet übernehmen sollen, da in der Pfalz enden. Aber der hat keine Kinder nicht gehabt oder keine männlichen Kinder. Und dann eben war es er der Max Josef. Genau das ist das, was du sagst.
Ja, ich glaube, also, der ist ja gestorben dann auch.
Wer?
Recht früh.
Der andere
Bruder, genau. Der August, der Zweite oder so.
Ach, mein,
Karl August hat er geheißen.
Das kann sein. Der ist gestorben. Der ist nicht weitergekommen und dann ist eben Bayern vereint worden. 1799.
Dann war das ja Gmade Wiesen und auf der kann man gut was aufbauen.
Ja, leider war es kein Gmade Wiesen, weil da ist ja zugegangen. Der wird ja sofort aus der Rheinpfalz nach Minger gekommen ist, sind sofort gleich französische Truppen da gestanden. Die Österreicher waren da mitten im Kriegsgeschehen drin.
Oh mei.
Ja.
Ich glaube, das hat den Bayern nicht so taugt.
Mei, weißt ja, Krieg, das taugt uns nicht so.
Also. Ich kann drauf verzichten.
Ich kann da super drauf verzichten. Ich gehe lieber im Biergarten als aufs Schlachtfeld.
Freilich.
Gell?
Ja.
Hast du eigentlich schon mal überlegt, warum das Schlachtfeld heißt?
Weil da geschlacht wird?
Wahrscheinlich, oder? Ja,
ich glaube, das trifft es auch richtig.
Mhm.
Also die Beschreibung passt da. Also wenn du in so eine Metzgerei reinschaust, also hinten rein, dann weißt du, was am Schlachtfeld los ist.
Na, leck mir Musch.
Na, neues Thema.
So. Leck mir Musch.
Zurück zu schönen Dingen.
So, dann tritt der in Bayern eben an. Der der Franzose, der Napoleon, erobert schon die linksrheinischen Gebiete. Das war sein Ziel. Also quasi alles westliche Richtung Frankreich um mich, hat er dem schon weggenommen. Eigentlich ganz gut, dass dann der andere Chef von Bayern geworden ist. Da ist er ja Kurfürst von Bayern geworden, was auch schon, also die Bayern, die bayerischen Herrscher waren Kurfürsten, was auch schon recht hoch ist, weil die Kurfürsten haben den deutschen König bzw. Kaiser wollen dürfen. Mhm. War schon recht hoch, also war schon ganz gut. Und wie gesagt, steht dann da in Minger und dann auf einmal kämen da die Franzosen daher und sind sofort, dann ist er sofort mit seiner Familie auf die Flucht nach Amberg und Bayreuth. Die Münchner bzw. die Bayern, die waren damals ja nur den Österreichern verpflichtet, wie er angetreten ist. Und dann hat der Napoleon, die Franzosen, haben dann auch die Österreicher und die Bayern gleich geschlagen. Also scheiße.
Ja, also am Anfang war ja das, der ganze bayerische sagen wir, Militärapparat war ja recht zerschlagen und der war ja nicht so wirklich ausgerüstet.
Nein.
Und erst später, der Max Josef war ja bei der Fremdenlegion, gell?
Bei den Franzosen, ja, ja. Genau. Es hat, ich weiß nicht, ist das Fremdenlegion, es hat irgendeinen französischen Namen gehabt.
Ja, und zwar... das ist
Oberst oder so war er da,
gell? Oberst war er, nicht Schlagoberst, sondern normaler Oberst. Wie hat das geheißen? Also zwei Brücken auf Französisch quasi.
Ah ja,
das
genau.
Das war diese Kompanie.
Mhm. Das ist ja da, wo er herkommt, eben da Rheinpfalz. Ja, wie du sagst, katastrophale Verhältnisse, schlimmer Zustand des bayerischen Militärs damals. Keine Ausbildung, keine Ausrüstung und auch nicht viel. Sauber ja, zu wenig.
20.000, gell, waren es bloß.
Ja, muss sowas gewesen sein, so 20.000, 30.000, weil das war nämlich, ist dann nämlich auch die Anzahl gewesen, die wo er die Franzosen zur Verfügung gestellt hat. Und jetzt greife ich schon ein bisschen vor. Wie kommt es jetzt zu die, wie kommt jetzt Bayern zum Königstitel? Das hat nämlich was mit den Franzosen zum Tor. 1800, wie gesagt, wie der Kämmer ist, gleich auf der Seite von Österreich gegen die Franzosen verloren. Blöd. Dann wollten irgendwie, Bayern war immer so dazwischen, die wollten selbstständig sein, wollten sie nicht unterjochen lassen. Aber dann hast du halt dieses Mengenverhältnis um die Preisen, dann die Österreicher, dann jetzt der Napoleon aufstrebend, die gegen Preisen und Österreich da Richtung gezogen sind. Und du als kleines Bayern bist dazwischen. Und er, der Max Josef, wollte neutral bleiben.
Ja, das hat aber der Franzose nicht zugelassen.
Der hat es nicht zugelassen. Der hat so viel Druck ausgeübt. Ja. Und dann sind die Franzosen Richtung Bayern schon marschiert oder sind sie in Bayern schon gestanden. Und dann war die Wahl, also entweder...
Österreich.
Und die Österreicher sind auf der anderen Seite schon gekommen. Jetzt war die Wahl, okay, also Bayern, du wärst in den Krieg eingezogen. Und noch viel schlimmer.
Die Franzosen, freilich.
Und noch viel schlimmer, der Krieg wird auf deinem Boden stattfinden.
Ja.
Dann hat der bloß mal eine Wahl gehabt. Ja, entweder was Krieg oder ich gehe genau zu den Franzosen.
Ja, schwierig. Das ist ja irgendwie auf den letzten Drücker, ist das ja irgendwie entschieden worden, habe ich gelesen, dass sie ja erst mit den Österreichern zusammengehen wollten. Mhm. Und dann, der Magellan war ja da ganz, ganz stark involviert, genau, und hat da irgendwie noch, keine Ahnung, was die da gemauschelt haben. Aber dass gerade noch so für die Franzosen sich entschieden haben.
Ja, die waren ja, die Bayern waren ja im Bund mit den Österreichern. Das heißt, das war... War es ein Verrat oder, wenn man es nicht sagen mag, ist eine Aufkündigung des Bundes gewesen mit den Österreichern. Und dann haben sie sich zu die Franzosen zurückgeschlagen. Und wie du sagst, der Magellan, der war treibende Kraft. Das war der große Minister unter Max Josef.
Genau, ich habe auch gelesen, dass viele Entscheidungen, die angeblich von Max Josef getroffen worden sind, von ihm waren. Mhm. Und umgekehrt. Also ich glaube, die zwei waren recht dick miteinander, mhm, und haben das, glaube ich, gemeinsam, ja, die haben eine gemeinsame Regierung gemacht, gehabt, und der Magellan hat halt gesagt, okay, das ist der Kini, also wenn einmal was ist oder so, dann hat der Kini die Entscheidung getroffen und er ist halt raus.
Der Kini hat Macht gehabt und der Magellan hat so das theoretische Grundgerüst gehabt, genau, und wie er das alles so steuert. Den hat er nämlich aus der Rheinpfalz mitgenommen nach Bayern, wobei der Magellan in Minger auch geboren ist. Also der war ein Hiesiger. Aber der war nicht blöd. Der ist, wie er gemerkt hat, dass in Bayern da keine Nachfahre nicht kommt, dann war es klar, dass die Enten den Sitz übernehmen werden. Dann ist er schon frühzeitig umgegangen und hat für den gearbeitet.
Da siehst du mal, was eine gute Nase ausmacht, gell?
Brutal! Brutal! Da musst du aber früher dran denken, gell?
Ja, ja.
Also das hat ja, also, ich weiß nicht, 10, 20 Jahre sowas.
Boah. Das steht da nicht in der Königlich Bayerischen Bildzeitung sowas, nein, sondern du musst halt da schon ein bisschen intern was wissen und dich ein bisschen mit dem Thema auseinandersetzen.
Klar.
Klar. Also sowas kommt ja nicht von heute auf morgen.
Mhm. Ja. Da kommen wir dann noch gleich ein bisschen dazu, was die zwei angestellt haben, ein paar Sachen, wie die wirklich Bayern modernisiert haben. Und jetzt sind wir gerade noch mitten in dem Scharmützel drin, wo die Franzosen diesen krassen Druck aufgebaut haben. Entweder ihr dreht jetzt uns bei oder Krieg und das auf bayerischem Boden. Und dann hat, wie du eben sagst, hat der Max Josef unter Widerwillen dem zugestimmt. Aber nicht bloß er, also nicht bloß der Montgelas, sondern, soweit ich ja gelesen habe, auch sein Sohn, der Ludwig I., der spätere König, hat auch gesagt, zu den Franzosen unbedingt zur Rege. Und das hat die Bayern ja auch nicht, ist nicht zum Schaden gereicht. Die haben zuerst auf der Seite von Frankreich dann eben gekämpft. Bayern hat verzichtet auf die linksrheinischen Gebiete, die Napoleon übernommen hat. Und dann Napoleon hat aber Entschädigung zugesagt und hat gesagt, ich werde mich einsetzen, dass dann später Bayern ein bisschen Gebietserweiterung kriegt. Gell?
Manchmal muss man auf Dinge verzichten, um vielleicht was Besseres dazu
was
zu gewinnen.
Was Besseres zum Kriegen.
Ja.
Für Bayern war doch das super. Wenn du dir überlegst, da Pfalzenten, da Mainz und zwei Brücken, die Gegend da enden.
Aber schön ist schon.
Schön ist schon. Aber es war halt zerklüftet, das war weit weg. Ja. Und Franken hat ja noch gar nicht dazugehört zu Bayern. Das heißt, das war ein verteiltes Staatsgebiet.
Würzburg ist erst dazugekommen, gell?
Würzburg ist genau, das ist da dazugekommen. Jetzt weiß ich nicht, ob es bis Würzburg aufgegangen ist, aber da mit dieser napoleonischen Geschichte sind weite Teile von Franken dazugekommen. Und auch so Reichsstädte, Augsburg, Nürnberg, Regensburg, die waren ja selbstständig, die haben ja nicht zum Königreich dazugehört. Und dann auf einmal hast du ein Staatsgebiet, wie die ganze Geschichte alles vorbei war, hast du ein zusammenhängendes, mehr oder weniger zusammenhängendes Staatsgebiet gehabt.
Jetzt haben wir die Gmadewiesen.
Das war mal die Wiesen halt. Das war schön.
Und da kann man dann auch Reformen durchsetzen, aber wenn alle zusammenhalten.
Ja, genau. Aber es war blödig bis dahin und es hat weh da. Jetzt auf der Seite von Frankreich. Ich weiß nicht. Also brutal. Brutal. Napoleon hat dann gesagt, liebes Bayern, weißt du was? Das klang jetzt nicht, dass wir da einfach Bündnispartner sind, sondern lieber bayerischer König Max, du musst deine älteste Tochter meinem Stiefsohn geben. Dann hat die älteste Tochter den Stiefsohn geheiratet und der war irgendwann später dann einmal Vizekönig von Italien. Italien haben es dann wieder verloren und auf alle Fälle hat er dann in Bayern einen Titel gekriegt vom König und hat dann da schön leben können.
Mei, das ist halt ein Geben und ein Nehmen, gell? Also ich glaube ja auch, dass der Max Josef nicht alles gern unterschrieben hat.
Na.
Also Italien war ja unter französischer Herrschaft.
Ja, oder? Teile,
weite
Teile, ja.
Mhm. Dann ist halt, wie gesagt, Tirol ist aufteilt worden und was noch?
Ja, in der Zeit hat Bayern Tirol gekriegt. In der Zeit, da wo Napoleon das erobert hat, wo wir genau jetzt sind, ist Bayern eine Zeit lang einmal bis zum Gardasee runtergegangen. Aber es hat nicht lange gedauert.
Ach so. Weil, ja gut, dass wir das Fünf-Seen-Land haben, ist auch schön. Muss man nicht zum Gardasee
fahren. Das ist auch schon schön, gell?
Ja, ja.
Ja, nein, passt. Passt. Hat uns auch nicht, also bis zum Gardasee runter.
Das ist schon Wahnsinn, gell?
Ja, ist schon weit.
Da kommst du, stell dir mal vor, fährst mit dem Bayern-Ticket zum Gardasee.
Fährst mit dem Bayern-Ticket zum Gardasee? Das war was.
Du, da hätte man vielleicht doch den Transrapid bauen sollen. Da hätte er einen Auslauf hätte er gehabt. Weißt du, vom Flughafen zum Gardasee.
Direkt irgendwie bei so einem Bootsteg am Gardasee.
Sowas, ja.
Das war doch
da kannst du da keinen Flughafen bauen.
Das war doch eine Nummer. Ich meine, wenn du den Gardasee anschaust, der ist ja eh ziemlich deutsch. Zumindest ja. Im Sommer.
Ja, Wahnsinn.
Und jetzt wird es unangenehm.
Oh mein Gott.
Jetzt wird es unangenehm, weil der Napoleon natürlich gesagt hat, liebes Bayern, also wir haben ja da so einen, die haben dann da so einen Vertrag geschlossen.
Mhm, umsonst gibt es nichts, oder?
Nein, umsonst gibt es nichts.
Umsonst gibt es nichts.
Die haben da so einen Vertrag geschlossen und da ist dann drinnen gestanden. Den hat übrigens auch der Montgelas unterzeichnet. Der sogenannte Bogenhausener Vertrag, weil der Montgelas in Bogenhausen da irgendeinen Sitz gehabt hat. Und da haben die Bayern, den die Franzosen erlauben müssen, dass die französischen Truppen einmarschieren. Sie haben das Bündnis mit Österreich und Russland beendet. Militärhilfe. Bayern stellt 20.000 Soldaten. Und dann die Gebietsgewinne haben wir schon gehabt. So, dann sagt der Napoleon, umsonst. Der fackelt nicht lang, der sagt, liebe Bayern, jetzt müsst ihr zahlen.
Ja.
Und dann hat der 1811 einen Feldzug gegen Russland plant. Und dann hat er sofort von den Bayern Infanterie und Kavallerie angefordert. Und dann schreibt der Max Josef, der hat ja keine Lust gehabt aufgerückt. Der wollte sie ja immer neutral halten. Aber das Problem war,
du wärst reingezwungen.
Die haben sie eingezwungen. Ja. Die, wenn er nicht zu den Franzosen, ich meine, bei den Österreichern war er ja auch, aber selbst das wollte er am Anfang nicht. Er wollte keinen Krieg, aber auch die Österreicher haben den Druck aufgebaut und die wollten sie auch Bayern einverleiben. Also du hast keine Chance nicht. Du musst auf Schlachtbank, hätte ich jetzt schon bald gesagt. Feldzug gegen Russland, dann schreibt er, also Planung 1811 vom Napoleon, dann schreibt er Max Josef an den Napoleon, Bayern hat überhaupt kein Interesse an einem Krieg mit Russland. Führt zwei Hauptgründe an. Erstens, Staatsfinanzen, das tat überhaupt nicht gut. Und das Zweite, die Frau von Max Josef.
Das war ja die ui. Nicht einmal ein halbes Halbwissen.
Das war die Schwester vom russischen Zahn.
Ritschditsch.
Ja.
Ich habe das noch einmal vergessen.
So, jetzt muss er quasi der bayerische König gegen seinen Schwager zu Felde führen. Zu Felde gehen.
Aber sowas war ja auch nicht zum ersten Mal passiert, gell?
Nein.
Das war eine Rauferei früher, gell?
Dann hat er müssen. Mhm. 1812 sind sie dann los. Gegen Russland marschiert. 30.000 bayerische Soldaten haben da 1812 teilgenommen an den Russlandfeldzug. 30.000. Davon sind, was meinst du, wie viel zurückkommen?
Also so aus der Geschichte der letzten 100 Jahre, da würde ich mal sagen, weiß nicht, 5.000, 3.000?
Gut geschätzt, 4.000 in Lumpen ausgehungert, fertig. Weitere 6.000 bis 8.000 waren in Kriegsgefangenschaft.
Aus der Geschichte nichts gelernt, gell?
Vor allem der Napoleon hat nichts gelernt. Weißt du warum?
Dem haben sie einen Arsch versucht.
Das war 1812 war das. Mhm. 1813, das Jahr drauf, hat der nochmal ein Heer gegen Russland aufgestellt und wollte nochmal um ihn rennen. Und dann hat aber Bayern gesagt, nein, also jetzt tritt ich aus dem Bund, das war so der Rheinbund, da waren so mitteldeutsche Staaten, ich tritt jetzt aus dem Bund, das geht nicht mehr und jetzt haben sie sich wieder Österreich hochgeschlossen.
Ja, dann hast du auch wieder einen Bündnispartner und die waren ja sehnsüchtig drauf erpicht, dass da Bayern mit dabei ist. Mhm. Und jetzt haben sie natürlich ein wesentlich besseres Heer gehabt.
Ja. Genau, das war das Erste, ja. Eins von den Sachen, was er auch gemacht hat. Max Josef, der hat da ein paar Leute mitgenommen, der hat das bayerische Militär, hat der nach französischem Vorbild, mei, die waren halt damals weiter in der Militärführung und Organisation, hat der das modernisiert.
Und das haben dann, die von den Preußen, oder? Die Franzosen.
Ich weiß nicht.
Haben sich abgeschaut. Ich weiß gar nicht, wie das da geschichtlich, da bin ich gar nicht vorbereitet. Ich
weiß jetzt auch nicht, wer da von wem was abgeschaut hat. Keine Ahnung.
Nein. Naja. Rüstungsindustrie hat es ja allerweil schon gegeben. Gell?
Aber wenn du dir so schaust, was das für eine glückliche Fügung war. Zuerst schließt er sich die Franzosen an.
Kriegt ein Land.
Kriegt ein einheitliches Land, muss dafür linksrheinisch verzichten, aber kriegt ein einheitliches Bayern, also ein zusammenhängendes. Wird Kini und dann später, wird er merkt, ey, das ist ja hoffnungslos, was der da macht, da geht er wieder zu den Österreichern. Aber jetzt, ich habe, wie ich das am Anfang gelesen habe, oder generell so die Geschichte so ein bisschen auch mit Montgelas, wie das so hin und her, da meinst du eigentlich, das sind bloß Nutznieße, also das ist so eine krasse, wie soll ich jetzt sagen?
Stiefelecker?
Ja, dass man es ausnutzt, weißt du, so ein Wendehals, das so wendehalsmäßig war. Aber wenn du dir das jetzt überlegst, also du musst das Ganze ehrlich sagen, wenn jetzt ich 30.000 Soldaten in einen Krieg schicke, wo ich sowieso keinen Bock habe, und die kommen alle vollkommen verwahrlost zurück,
ja.
Und dann will der das Jahr darauf gleich nochmal losrennen. Ja,
geht nicht.
Also sag einmal, was bin ich für ein Herrscher, dass ich da sage, ja, da mache ich mit. Also da bleibt ja nichts anderes, als wir zum sagen, jetzt ist es vorbei, ja,
genau,
oder?
Genau, freilich. Irgendwann ist Feierabend.
Ja, du musst dann sagen, gut, dann marschierst du bei mir ein. Also,
ja, das geht aber auch nicht, gell?
Nein, natürlich geht es nicht. Aber darum haben sie sich ja wahrscheinlich, darum hat Bayern ja nicht allein stehen können. Weil sonst war da, vermute jetzt einmal, also Hobbyhistoriker, oder? Sonst war ja, wenn jetzt Bayern gesagt hat, ja gut, ich tritt aus, dann war der Napoleon auf Bayern und hätte überrennt. Und die Österreicher hätten sich gefreut. Aber durch das dann.
Glaube ich nicht.
Meinst du nicht?
Nein. Die Österreicher haben ja auf die Franzosen auch keinen Bock gehabt.
Das stimmt. Aber dann hätten die Österreicher vielleicht die Bayern übernommen. Also du hast einen Bündnispartner. Allein, glaube ich, war Bayern zu
Aber das hätten die ja quasi mit dem Kaiser Franz ja auch noch auskaspern müssen.
Ja.
Ja, viel Diplomatie auf jeden Fall.
Brutal. Also da, das ist wirklich, was musst du haben, wie sagt man da, so Fingerspitzengefühl, auch, ja. Gell? Auf der einen Seite die Bündnistreue, dann auf der anderen Seite erkennen, wenn es zu viel wird, dann einfach, ja.
Ich meine, das Fingerspitzengefühl ist ja enorm wichtig, gerade bei solchen Sachen. Da geht es ja auch um persönliche Befindlichkeiten, um familiäre Geschichten und so weiter. Da ist gleich umgeschmissen, gell?
Mhm.
Einfach nur wegen, ich bin ja beleidigte Leberwurst, dann ziehen wir halt den Krieg. Ist ja nicht mein Leben, was ich da aufs Spiel setze.
Ja. Ja. Und da merkst du schon, dass das ein Bürgerkönig war, der hat ein ganz anderes Sachen vorgehabt, der wollte nicht in den Krieg ziehen. Der hat gemeint, okay, jetzt ist es dann vorbei, aber der Napoleon hat eine Krone gegeben. Ich glaube, der Napoleon, ich habe jetzt keine Ahnung, muss ich sagen, außer das, was man so landläufig hört über Napoleon, aber das kommt mir so vor, als ob das einer war, der wo immer weitergemacht hätte. Also, oder
ja, das Boot
so lange, bis er gestoppt wird. Also,
ja, freilich.
Der hätte nie aufgehört, glaube ich.
Freilich. Mei, das wiederholt sich halt alleweil in der Geschichte, gell?
Ja,
so neidisch. Aber es ist ja total wurscht, wer das dann ist. Also man sieht es ja auch, ich meine, das Römische Reich ist ja riesengroß geworden.
Mhm.
Die Franzosen wollten mehr, bei den Russen sind auch überall größer geworden. Und dann der Mann mit dem viereckigen Schnurrbart. Und trotzdem ist nicht schwarz und weiß. Also jeder hat irgendwie mit irgendwem gemauschelt oder diskutiert oder politisiert oder diplomatische Beziehungen. Und dann ist halt im Endeffekt, du weißt ja, wie es ist, die Geschichte schreiben dann die Gewinner.
So ist absolut.
Ja.
Und also interessant, wie eng das Freundschaft und Feindschaft da beieinander hängt. Heute der Freund und morgen hast du einen Krieg dagegen.
Ja, ich weiß nicht, das ist aber so groß, das kann eigentlich ein Normalbürger ja gar nicht fassen, was da im Hintergrund läuft.
Nein.
Weil du weißt ja gar nicht, um was geht, weil jeder möchte im Endeffekt in Frieden sein, bei den Franzosen ein Café au lait und bei uns halt ein, wenn wir jetzt schon fast ein paar Gardasi sind, ein Espresso haben.
Ja. Jetzt mag ich es noch einmal ganz, ganz explizit sagen, weil wir da ein bisschen so, dass wir es einmal genau benannt haben, nicht, dass wir dort schnell drüber gegangen sind. Diesen Bogenhausener Vertrag habe ich ja erwähnt, gell? 1805, eben, wo das Bayern und Frankreich da so einen Bund geschlossen haben. Und das war so die Grundlage für das spätere Königreich. Im gleichen Jahr hat es dann einen Vertrag von Pressburg gegeben, also weil der Napoleon hat da Österreich geschlagen und ich glaube Preußen auch, oder Preußen muss das gewesen sein, ja. Und die haben dann diesen Gebiets, Österreich hat dann, wie du vorhin schon gesagt hast, Tirol und Vorarlberg an die Bayern geben müssen und in diesem Friedensvertrag ist drin gestanden, dass das Königreich Bayern oder das zu gründende Königreich Bayern. Das heißt, über diesen Friedensvertrag haben dann die Verlierer, unter anderem Österreich, eben zugestimmt, dass Bayern Königreich wird. Und dann ist es am 1. Januar Königreich geworden, ist in München ausgerufen worden. Zu der Zeit war dann Napoleon da, aber das ist nicht groß gefeiert worden, weil das war für alle ein bisschen überraschend. Die Königskrone war noch nicht fertig und alles.
Echt?
Ja, der ist erst später fertiggestellt worden.
Ah ja, Hauptsache König, dauert halt alles ein bisschen länger.
Mhm. Und dadurch, jetzt wisst man es, durch dieses Taktieren, weil man auf der Seite von Napoleon gestanden ist und der natürlich die Erhöhung unterstützt hat, also Bayerns zum Königreich, und die Verlierer diesen Vertrag unterzeichnen haben müssen, wo eben Bayern als Königreich genannt wird, seitdem ist Bayern Königreich.
Ein Traum. Und der Montgelas hat seine eigene Straße gekriegt in Minger.
Ja, und weißt du, wo die Montgelas... Weißt du, in welchem Stadtviertel das ist?
Ja, wo sonst? Bogenhausen. Das ist von der Ismaninger Straße runter zum Englischen Garten. Was ist das da unten? Da ist die Wittmeierstraße oder Wittmannstraße.
Ich wollte jetzt gerade fragen...
Am Föhringer Ring.
Nein, und davor noch. Ich wollte jetzt gerade fragen, auf welcher Brücke, ob du weißt, auf welcher Brücke die Montgelas-Straße zuführt?
Ja, die zwei Brücken ist nicht.
Nein? Um wen geht's? Das passt so gut.
Die Max-Josef-Brücke.
Das ist die Max-Josef-Brücke,
ja. Das war viel zu einfach. Wahrscheinlich bin ich deswegen nicht drauf gekommen.
Da habe ich mir gedacht, man fühlt sich immer so gescheit, wenn du manchmal so Straßen anschaust und so, und dann merkst, oh, da haben sie die Stadtväter oder die, wo das entschieden haben, was denkt. Und auch, dass die Moschelastraße auf die Max-Josefs-Brücke zuführt, das ist natürlich auch ein Kuh.
Ein bald. Symbol. Mhm. Und direkt in den E-Garten rein.
Einen englischen Garten rein, ja, ja, geht's dann. Mhm. Jetzt muss ich dir noch eins erzählen. Wir haben ja, oder die Bayern haben ja damals gegen Russland Krieg führen müssen. Dann haben die 6.000 bis 8.000 Kriegsgefangene gehabt. Aber die Russen haben zweimal geholfen.
Den Bayern?
Mhm. Mhm. Und zwar, das war ja das Glück, dass die Caroline, also die Frau von Max Josef, die Schwester von der Frau vom Zahn war. Und dann haben die halt die Verhandlungen angeleiert, dass die bayerischen Kriegsgefangenen
das halt wieder miteinander reden.
Ja, genau. Natürlich hat Bayern da Geld umgezahlt und dann
Überraschung.
Und dann sind die letzten Überlebenden ungefähr so, ja, ein Jahr, eineinhalb Jahr später freigekommen. Und wen, und du kennst jetzt bestimmt den Karolinenplatz.
Ja, das ist da, wo dieser Monolith steht.
Der Obelisk.
Obelisk.
Jetzt.
Genau.
Wo die Brennerstraße hier geht. Genau, wo Brennerstraße drauf geht. Und der Karolinenplatz ist eben nach der Caroline benannt worden, nach der Frau von Max Josef. Und deswegen zu Ehren oder ja, in Gedenken an die russischen, ja, an die Gefallenen und an den Russlandfeldzug.
Mhm. Aus derer Zeit.
Volle Historie, gell?
Da gibt es viel so Orte in Minger, gell? Manchmal sind es bloß so komische Tafeln oder so, ganz kleine Informationen.
Ganz
viel. Aber ich glaube, das lohnt dann schon einmal einen tieferen Blick.
Mhm. Es ist so interessant, dass das halt doch alles, wenn du ein bisschen was weißt und du gehst durch die Wald, dann ist die Wald eigentlich ein totaler Ort an Geschichte und Tradition und alles, gell? Bloß man weiß oft nicht.
Nicht genau, ja.
Nicht genau.
Aber wenn halt viele wichtige Leute beieinander sitzen, passieren auch viele wichtige Sachen.
So schaut's aus. Und wir haben als Zuckerl dann am Ende noch ein paar so Sachen, wo man im Stadtbild an Max Josef sieht. Also, liebe Zuhörer, wenn ihr durch Minger lauft, dann am Karolinenplatz vorbei, wisst ihr jetzt, was da war. Da haben wir mit den Franzosen gegen die Russen kämpfen müssen. Leider.
Und die Brennerstraße war die erste Prachtstraße in Minger.
So schaut's aus. So schaut's aus. Jetzt schauen wir uns nur ein bisschen an, was der Max Josef zusammen mit Moschelat gemacht haben. Im Sinne von der Staatserneuerung. Also damals war ja alles Monarchie und wenn du so die anderen Staaten, gut, Frankreich vielleicht ein bisschen moderner schon, aber wenn du die anderen Staaten da so anschaust, Preußen, Österreich, die wollten ja das Volk überhaupt nicht mitbestimmen lassen. Die haben das abgelehnt und bekämpft. Und in Bayern haben sie 1808 schon eine Konstitution erlassen, wo einige Vorrechte von den Adligen abgeschafft worden sind.
Steuervorteile.
Genau.
Dann irgendwelche, was hat es gegeben? Mei, die Folter haben es abgeschafft, gell?
Genau.
Rein später.
1818, genau, haben sie dann eine umfangreichere Verfassung gemacht, wo sie einen Landtag eingeführt haben. Mhm. Total modern. Absolut. Haben die anderen noch nicht gehabt. Da hat es drei Sachen gegeben. Das war der König, das war die Regierung und das war der Landtag. Und der Landtag hat da aus zwei Kammern bestanden. Das waren halt gewählte Vertreter und die zweite Kammer und die erste Kammer waren die Räte, die wo vom König bestimmt worden sind, auf Lebenszeit. So ein bisschen eigentlich so vom Vorbild, wie du das heute in England hast. Du hast ja so zwei Kammern. Das hat sich ein bisschen geändert, aber die Idee ist ja immer, eine Kammer wird ernannt vom König und die andere Kammer wird von unten gewählt.
Also da kann man es vielleicht so ein bisschen abschauen. Also wie es jetzt aktuell noch bei denen ist und so wie es einmal bei uns war.
Ja, modern. Modern für damalige Verhältnisse.
Absolut. Und Zunftzwang haben sie, glaube ich, auch ein bisschen reduziert.
Habe ich nicht nachgeschaut. Was ist denn der Zunftzwang gewesen?
Habe ich gelesen? Du hast ja, glaube ich, so in da hat es ja die Kesselflicker gegeben, dann hat es die Kirschner gegeben. Das waren die Fassbauern, soweit ich weiß. Fassbauer. Mhm. Ja, und die ganzen Färber, gibt es ja einen Färbergraben in Minger auch. und so weiter. Also diese ganzen Handwerkszünfte, das waren ja so, ja, sowas wie eine Genossenschaft.
Ich weiß schon, was er, also genau.
Genau, gut, so. Das ist, und dass du einen Beruf ausüben darfst überhaupt, musst du da mit drin sein, ja, und so weiter. Sowas wie dieser Meisterzwang, den wir jetzt den Neuwei haben. Aha. Aber so in der Form halt bloß ein bisschen strikter noch. Mhm. Und da haben sie gesagt, gut, das brechen wir ein bisschen auf, dass wir da einfach ein bisschen mehr Freiheit für die Bürger haben.
Folter haben sie abgeschafft?
Ja. Die damals haben sie es abgeschafft, gell? Und darum wundert, also auch die Hinrichtungen und so öffentlich. Und darum meine ich, dass jetzt momentan eher mehr so der Rückschritt ist. Also ich glaube, die Leute, so das gemeine Volk, was halt natürlich gierig ist auf Sensationen, vielleicht ist das die Erklärung, warum Dschungelcamp und andere Drecksformate so extrem erfolgreich sind. Ich weiß nicht.
Diese öffentliche Zurschaustellung muss wieder irgendwo her, oder?
Ich glaube, das muss sich kanalisieren und darum haben sie wahrscheinlich gesagt, das machen wir jetzt auch.
Weiß ich nicht. Okay, wir dürfen nicht mehr foltern, wir dürfen nicht mehr aufhängen, aber wir dürfen Leute freiwillig ins Dschungelcamp schicken.
Freilich, genau. Und der Rest schaut sich so.
Ich will gar nicht drüber nachdenken, aber ich darf vermuten, dass wahrscheinlich, wenn du so eine Show machen darfst, wo sie Leute freiwillig weh da lassen, wenn sie Geld dafür kriegen, ich glaube, da darfst du auch Kandidaten finden.
Ja gut, aber das ist ja psychische Folter, was die da machen. Ich meine, die wissen das zwar, was auf sie zukommt, aber trotzdem, wenn es dann erst einmal irgendwelche, weiß nicht, Känguruhoden frisst oder sowas, weiß ich nicht, ob das so geil ist.
Ja, mich wundert es schon auch ein bisschen, dass man da irgendwie doch sei, ja, ich weiß nicht, wie soll ich das sagen, nicht seine Menschlichkeit, aber sei, wie sagt man da?
Voyeurismus.
Nein, das hat sein Ansehen, wie sagt man da? Sein Ansehen oder sein...
Nein, seine Menschenwürde.
Die Menschenwürde, genau, dass man da seine Würde so abgibt. Ich meine, weißt, da gibt es Leute, die ekeln sich, wenn er, ja, bei uns gibt es ja nicht viel, aber wenn es ein Kakerlaken oder irgendein Viech, ein Ratz irgendwo läuft, aber da tauchen sie freiwillig drin mit denen.
Mein Gott, das sind halt Medienleute, denen ist ja wurscht, was für Publicity das haben. Hauptsache, sie haben eine Publicity. Und dann kommt der Mammon noch dazu, das heißt, alle sind käuflich. Gold. Selbst der Heino hat einmal für so einen Burgerbraten Werbung gemacht.
Ja, stimmt.
Das sind amerikanischen. Das hättest du ja nie gedacht, aber.
Ja, irgendwann hat er Heino hat schon viele Sachen gemacht, gell?
Ja.
Ja, ob die das damals schon gewusst haben. Schulpflicht, allgemeine Schulpflicht ist eingeführt worden. Und zwar für 6 Jahre, glaube ich, war das. Mehr Religionsfreiheit. Auch die Frau war Evangelin von Max Josef, sobald ich das noch richtig erinnere. Ganz, ganz viel, wirklich moderne Reformationen. Man will es gar nicht alle nennen. Die haben den Staat auf moderne Füße gestellt. Die haben quasi Kreise geschaffen und dann eigene Verwaltungseinheiten. Die haben die Bürger unten entscheiden lassen. Die haben solche Gremien etabliert. Nicht, dass von oben alles vorgegeben war, sondern dass von unten Sachen gekommen ist. Die haben Beamte besser bezahlt, weil anscheinend die Korruption ein großes Problem war. Und durch diese bessere Bezahlung, durch das, dass sie um die Familien der Beamten kümmert worden sind, wenn die dann gestorben sind, mhm, und auch um Pensionen, dadurch ist es viel, viel besser geworden. Modernisierung des Staates, Gleichstellung der Bürger, lauter so Sachen sind da passiert.
Und die Uni von Ingolstadt nach Minge haben es verlegt und von Landshut rüber.
Genau.
Das war auch was, gell?
Genau. Ja. Weißt du, warum, dass die von Ingolstadt auf Minge verlegt haben?
Habe ich gelesen, habe ich vergessen.
Ja. Damals war, das haben wir jetzt nicht besprochen, darum sage ich, es gibt ja so viel
verschiedene. Wahnsinn, gell, da kannst
du so viel, ich kann so viele Unterthemen aufmachen. Es war die Säkularisation auch in derer Zeit, 1803, 1804. Säkularisation, das war ja, dass die Klöster enteignet worden sind. Und in derer Zeit, Entschuldigung, und in derer Zeit war dann auch die Universität jesuitisch geprägt.
Also sehr konservativ.
Konservativ, religiös. Und durch das, dass er die dann von Ingolstadt nach Minge geholt haben, wollte er zum Beispiel die Jesuitische da aus der Uni verdrängen. Quasi weniger Religion an der Uni, sondern mehr Wissenschaft und Ratio, glaube ich, darf man sagen.
Und drum in der Max-Vorstadt.
In der Max-Vorstadt.
Genau, und die Max-Vorstadt ist ja eben, da ist der Namensgeber der Max.
Genau. Genauso wie von der Uni, Ludwig Maximilians Universität. Der Ludwig war der Gründer und der Maximilian ist eben der, den wir jetzt haben, den Max Josef.
Genau, und quasi Grundsteinlegung auch für die alte Pinakothek, weil die haben ja viel so Gemälde und so weiter aus der Pfalz mitgenommen. Mhm. Das war ja auch Diskussionsbedarf bei den Franzosen dann, aber das haben sie dürfen. Mhm. Und so war das der Grundstock für die alte Pinakothek. Kann man eigentlich auch mal hingehen.
Kann man mal hingehen.
Kann man mal hingehen.
Ja. Drum heißt auch das Max-Vorstadt, weil es, wie du sagst, nach Max benannt worden ist und weil das die erste Fest, also wirklich am Reißbrett geplante Erweiterung der Stadt war, und zwar Vorstadt.
Genau.
Jetzt bin ich mal gespannt.
Ist riesig gewachsen, gell? Aha. Wie groß das mal war und wie weit eigentlich Nymphenburg, war ja so weit draußen vor den Toren.
Ja.
Jetzt und jetzt fährst du zum Romanplatz, steigst aus bis da.
Ja, wenn du von der Residenz auf Nymphenburg fährst, dann kommst du aus Mingen nicht raus, gell? Nein. Und für das bist du wahrscheinlich übers Land gefahren.
Ja, und warte nur 20, 30 Jahre, dann ist das mitten in der City.
Aus Nymphenburg. Wahrscheinlich, ja. Gell? Wahrscheinlich. Aha. 1816, das ist das zweite Ereignis, wo man merkt, dass erstens unser König Max Joseph I. ein Bürgerkönig war und zweitens, wo man merkt, dass die russische Verbindung doch ein bisschen geholfen hat. Es hat nämlich eine Missernte gegeben. Und was hat der Max gemacht? Natürlich wieder sein Schwager angehaut in Russland. Hunger war da in Bayern und dann hat der Zar natürlich bezahlt, vollkommen klar, große Mengen Getreide liefern lassen nach Bayern. Und die Müller haben dann das Trott günstig kaufen dürfen und haben dann an die Bäcker das Mehl geliefert und die haben dann das Brot wieder gebacken und so haben die Leute wieder was zum Essen
gehabt. Also quasi für gebratenes Hackfleisch in runder Form. Na, weil du gerade gesagt hast, Bürgerkönig. Ein König.
Ach so, du meinst ein Bürgerkönig.
Genau. Auch Schmarrn muss sein.
Ein bisschen Spaß muss sein. Natürlich muss das sein. Gell? Schön. Ich meine, wie war es in Frankreich, wo die Maria Antoinette gesagt hat, naja, wenn die Bürger kein, oder wenn die Leute kein Brot haben, dann sollen sie doch Kuh essen, oder?
Ja, nur logisch.
Da war es in Bayern ganz anders. Jetzt habe ich noch gesagt, zum Schluss, Sigi, schauen wir uns noch ein paar architektonischen Sachen alles Zuckerlo, nur mal so kurz genannt. Wir haben ja eh schon viel gehabt. Max Vorstadt haben wir schon beredet.
Brienerstraße.
Karolinenplatz. Karolinenplatz, genau. Die Frau vom Max Joseph. Dann die LMU haben wir. Mhm. Dann gibt es natürlich auch den Max Josephs Platz vorm Nationaltheater. Mhm, bei der Münchner Residenz da daneben.
Das Nationaltheater haben die, glaube ich, auch gebaut.
Da hat er seine Finger mit drin gehabt, ja.
Also viel von den klassizistischen Gebäude, gell, haben die aufgestellt.
Ja, wer da ganz groß war, da können wir mit dem nächsten Kini können wir da ein bisschen mehr in die Richtung sogar noch.
Fischer hat er geheißen, gell, der Baumeister.
Ich glaube sogar.
Okay.
Ich glaube sogar.
Ja, da waren zwei, drei dabei.
Ja, aber
das machen wir das nächste Mal.
Das nächste Mal gehen wir ein bisschen besser drauf rein. Also Max-Josefs-Platz, wie gesagt, manche sagen landläufig Opernplatz. Mhm. Und auch diese Statue, die wo da dort ist, das ist auch der Max-Joseph da oben drauf. Die Max-Josefs-Brücke haben wir auch schon gehabt. Und ansonsten gibt es nur einige kleinere, weitere Sachen, wo der Max seinen Namen da hergegeben hat.
Quasi eine unendliche Geschichte.
Eine unendliche Geschichte. Was sagst jetzt du? Aber ich
ja, total der Schlange.
Ich finde es brutal, wie man das da alles so hinmanagen kann. Auf der einen Seite schaffst du das, dass Bayern Königreich wird. Du schaffst das unter diesen ganzen Mächten. Bayern war immer so zweiter Rang, nicht erster. Dass du da nicht untergehst. Und dann sogar noch als Königreich ausgehst.
Und heute finanzieren wir Berlin.
Staatsreformen ohne Ende, die damals sehr modern waren. Also Wahnsinn, das war ja eine Zeit, da ist ja sehr viel passiert. Ich kann es gar nicht glauben. 1799 ist er angetreten, 1806 König geworden, ja, und 1825 war es vorbei.
In Nymphenburg.
Wahnsinn, in Nymphenburg ist er gestorben, ja. Ich finde das krass. Also ich bin da direkt...
Aber großartige Geschichte, gell?
Muss ich echt sagen, Respekt vor so viel Tatkraft, vor so viel Weitsicht, weil das haben wir jetzt halt nicht behandelt, habe jetzt ich auch nicht speziell nachgelesen, aber ich kann mir vorstellen, wenn da die Privilegien von der führenden Schicht, adlige, kirchliche Vertreter und so weiter,
Gegenwind, ja,
beschnitten worden sind, dass da durchaus ein Gegenwind gekommen ist, ja, oder?
Die werden wahrscheinlich zum Stiefelecker, zum Napoleon gelaufen sein, ja. Oder woanders hin.
Ja, auf alle Fälle hat er sich erhalten. Ja, Sigi, hat mich gefreut.
Du, super war das heute.
Hat mich gefreut. Haben wir beide was gelernt, glaube ich, gell?
Absolut. Also ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste königliche Folge.
Ich mich auch. Sigi, bis dahin. Mach's gut.
Vierte Mani.
Ja, liebe Zuhörer, da kann man doch bloß ein bisschen erstarren vor so viel Tatkraft, oder? Was da alles passiert ist und diese Modernisierung auch, eigentlich der Wahnsinn. Also, und was man da alles im Stadtbild auch sieht. Und also, ich weiß nicht, also ich glaube, ich darf das gar nicht hinkriegen. Also, ich bin da direkt begeistert, muss ich jetzt sagen, von dem ersten König von Bayern an Max, den ersten Josef. Ja, nächste Woche, liebe Zuhörer, geht's weiter mit dem zweiten Teil von Die Sechse und zwar mit seinem Sohn, mit dem Ludwig den Ersten. Und ich kann schon mal verraten, das war ein großer Bauherr, ein wissenschaftsfreudiger Mensch und auch eine Künstlerseele hat er gehabt. Aber so viel gibt's nächsten Donnerstag. Herz wieder rein. In der Zwischenzeit macht's es gut und bleibt grübig.